SRF 2 Kultur.
Er hat eine Lampe erfunden, die man wie ein Werkzeug überall aufhängen kann. Oder einen Bürostuhl, auf dem man mehr hockt als sitzt. Auch eine Vase geht auf sein Konto. Daraus sind Löcher geschnitten, als wäre das Material Karton und nicht Porzellan. Konstantin Girdzic heißt der Designer. Alte Materialien benutzt er neu, spielt mit unseren See- und sonstigen Gewohnheiten. Dadurch sind einige Werke des deutschen Designers bereits jetzt zu Klassikern geworden. Seine mobile Lampe Mayday zum Beispiel findet man in der Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Wie erfindet Konstantin Girdzic seine Objekte? Was soll und kann Design in heutiger Zeit? Dazu hören Sie Reflexe. Mein Name ist Noemi Gradwohl. Im Vitra Design Museum in Weil am Rhein hat der 49-jährige Künstler momentan seine erste große Einzelausstellung. Dort treffe ich ihn zum Gespräch. Guten Tag, Konstantin Girdzic.
Guten Tag.
Erstmal ganz einfach die Frage, warum sind Sie Designer?
Warum bin ich Designer? Weil ich glaube, ich bin Designer geworden, ohne genau zu verstehen, was das ist. Das entwickelt sich jetzt im Laufe der Karriere, dass man wirklich eigentlich versteht, was ist dieser Beruf eigentlich. Ich mag ihn immer noch und eigentlich immer mehr, je weiter sich auch das Berufsfeld öffnet. Aber ursprünglich hat sich der Entschluss aus ganz einfachen Wünschen und Neigungen und diesem Gefühl entwickelt.
Ich habe mal wo gelesen, dass Sie gesagt haben, ja, Designer, ich wusste gar nicht, dass das ein Beruf ist. Wie haben Sie das rausgefunden, dass es eben doch diesen Beruf des Designers gibt?
Ja, genau. Ich bin eigentlich sehr spät erst auf diesen Beruf gestoßen. Nach der Schule in Deutschland, Abitur, habe ich zunächst eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Ich habe ganz ursprünglich dann nach dem Abitur Antiquitäten restauriert. Das war der Beginn eigentlich meiner, jetzt kann man es verknüpfen sogar zur der Karriere. Über die Antiquitäten habe ich die Möbel entdeckt als das Objekt, was mich interessiert, auch der Maßstab. Die Funktion, auch die kulturelle Verbindung der Möbel mit unserem Leben, das hat mich interessiert, aber weniger die alten Dinge, mehr hat mich interessiert das Neue. Dann habe ich die Schreinerlehre gemacht, über die Schreinerlehre und das Bauen, das Planen von Möbeln, mit Maschinen zu arbeiten, nicht nur per Hand, bin ich irgendwie dann zum Industriedesign gekommen. Zum anderen muss ich sagen, es gab eine entscheidende Begebenheit. Meine Schwester, die damals, während ich die Schreinerlehre gemacht habe, in England übrigens, lebte meine Schwester in Wien und genau in diesen Jahren, 1985, 86 muss das gewesen sein, gab es in Wien im Museum für angewandte Kunst eine große Ausstellung, Retrospektive des italienischen Designers Achille Castiglioni. Und meine Schwester schickte mir damals den Ausstellungskatalog dieser Ausstellung, der für mich wie die Entdeckung eigentlich dessen war, was dann dieser Beruf ist, Designer. Und nicht nur wegen der vielen wunderbaren Dinge, die der Castiglioni entworfen hat und in dem Katalog abgebildet waren, sondern auch die Fotos dieses Menschen Castiglioni im Buch, der ja für mich wichtig war, glaube ich, diesem Beruf auch so ein Gesicht zu geben oder den Beruf mit einem Profil irgendwie zu verknüpfen. Also ich konnte mir plötzlich vorstellen, dass Dinge zu entwerfen, zu entwickeln, das ist ein Beruf. Und in den Bildern von Castiglioni war für mich das so menschlich geworden. Und wie wunderbar, dass dieser alte Mann immer noch so leidenschaftlich, so neugierig, so spielerisch, so experimentell diesen Beruf ausübte. Und von dem Moment an war das für mich ganz klar, das ist eigentlich das, was ich machen wollte.
Also der Beruf des Designers hat für Sie ein Gesicht bekommen, eine Gestalt. Ihre Schwester, das ist die Fotografin Tamara Girdzic, sie ist ja eben dann Künstlerin geworden. Sie hat Sie auf diese Fährte geführt, dass man Designer werden kann. Sie haben eben eine Schreinerlehre in England gemacht, das haben Sie gesagt. Sie haben in unserem bisherigen Gespräch jetzt auch schon gesagt, Sie sind Industriedesigner. Das ist etwas, was Sie gerne betonen. Sie sind nicht Designer, Sie sind Industriedesigner. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, ich habe mich sehr bald nach dem Abschluss des Studiums am Royal College of Art in London selbstständig gemacht und eher naiv Industriedesigner genannt. Ich hatte überhaupt gar keine Industriekunden. Ich war gar kein Industriedesigner, aber das war das, was ich machen wollte. Und also sozusagen diese Bezeichnung, die für mich wichtig war, als Aussage, als Aufforderung, aber auch als Schutz davor, bitte bloß nichts anderes. Ich will mit der Industrie arbeiten. Ich wollte nicht private Aufträge ausführen. Das hat mich einfach nicht interessiert. Und der Unterschied zwischen dem Privatkunden und der Firma ist einfach der, die Firma ist der professionelle Partner und als Industrie der Partner, mit dem man, für den man nicht nur Dinge ausführt, sondern mit dem man Dinge gemeinsam entwickelt. Eben ist es so eine Reise, auf die man sich begibt. Es ist so eine gemeinsame Arbeit, es ist ein Dialog. Und das entsprach meiner Vorstellung, aber auch der Erkenntnis meiner Arbeitsweise. Also ich wusste, ich bin nicht der, der so auf den ersten Wurf das Richtige macht. Ich brauche die Zeit und die Möglichkeit, Dinge zu entwickeln, zu experimentieren, auch die Fehler zu machen, die Umwege zu gehen, um am Schluss an ein bestimmtes Ziel zu kommen.
Wir sind jetzt von Ihrer Biografie schon ein bisschen zum Designprozess vorgerückt. Der Designprozess vom Prototypen, dann über Ideen verwerfen, dann wieder was kreieren, dann schließlich irgendwann zu diesem Produkt auch kommen, das dann gefertigt wird. Trotz aller neuer Erfindungen haben Sie auch mal gesagt, haben Sie das Gefühl, Designen sei eigentlich relativ simpel. Man braucht Papier, eine Schere und Klebeband. Eigentlich sehr was Haptisches ist in diesem Designprozess für Sie mit drin.
Ja, das muss ich jetzt korrigieren, weil vor dem Klebeband und der Schere und dem Papier kommt erstmal das Denken und steht die Idee. Und die Idee zu finden ist eigentlich eher ein intellektueller, also ein Denkprozess, der ist gar nicht so aktionistisch und eher, ich würde sagen, intim, so der findet im Kopf statt. Das hat zu tun mit natürlich Beobachten überhaupt von Situationen. Da spielt Erfahrung mit Recherche, die man anstellt, Nachfragen, Fragen stellen, daraus Schlüsse ziehen. Irgendwann findet sich eine Idee, wobei das ist nicht die Idee, die Glühbirne und alles ist plötzlich klar, sondern das ist die Idee im Sinne eines ersten, wie so einem Handlauf, irgendwas, an was man sich festhalten kann und denkt so, okay, hier gibt's zumindest die Richtung, da gehen wir weiter und dann entwickelt sich sozusagen schrittweise die nächsten Entscheidungen. Und es kann sein, dass ab dann man schon zu diesen Tools, den Werkzeugen oder dann anfängt, Dinge auch so zu entstehen zu lassen. Ich bin jemand, der gar nicht viel zeichnet. Ich bin tatsächlich jemand, der also das Denken schnell überträgt, sofort ins Dreidimensionale. Diese ersten Modelle sind fast wie Zeichnungen. Aber für mich aussagekräftiger, weil sie plastisch sind, aber auch tatsächlich dieses Aktionistische, also dieses Machen, das Physische, das Schnelle, im Englischen sagt man auch hands-on, das hilft mir, mich auch sozusagen abzulenken. Ich muss diese Vorsicht und das zu Bewusste in dem Moment ausschalten. Ich will dann, dass die Dinge einfach passieren, sehr intuitiv, sehr direkt, ungefiltert. Die Zeichnung wird vielleicht zu schön schon. Und in dem Moment, wo die Zeichnung anfängt, schön zu werden, ist sie falsch. Wenn man sozusagen Dinge zeichnen kann, weiß man ja schon, wie sie gehen, wie sie aussehen. Ich brauche noch diesen Prozess, um überhaupt zu finden, wie was ist, wie was aussieht. Das Modell ist viel gröber, bleibt unfertiger. Meine Hände, meine Tätigkeit verselbstständigt sich da so. Also das Denken ist dann so gar nicht mehr so ein Korrektiv, sondern es passiert einfach.
Das klingt für mich jetzt so, als würden Sie das Objekt, das Sie dann wirklich mit den Händen fertigen, eher aus dem Unbewussten heraus auch machen, losgelöst vom Denken. Also das ist ja fast schon ein traumähnlicher Zustand, wenn das Denken vom Körper losgekoppelt ist.
Ja, und davor steht einfach dieser sehr intensive Denkprozess. Also da diese Phase des eigentlich, wo das Projekt im Kopf so mit sich herumtragen, im Kopf wie so ein Zahlenspiel, so für sich lösen oder dieser Rubik Cube ist für mich so ein Bild, also so diese, wie sortiert man, ordnet man diese ganze Information?
Also der Rubik Cube, das ist dieser Drehwürfel, wo man die verschiedenen Flächen bündig auf einer Seite jeweils bringen musste.
Genau, das ist der Rubik Cube. Ist vielleicht unbedeutend als Metapher, aber so kommt es mir vor. Und also diese Phase dieses Denkens, der Ideenfindung ist so intensiv, dass dann tatsächlich sich einstellt, das Denken geht dann fast unbewusst und sehr ungefiltert in die Tätigkeit meiner Hände oder Schneiden und was zusammenbauen über.
Konstantin Grzic, Sie bekommen manchmal Aufträge, um Produkte zu gestalten, manchmal gestalten Sie aber auch Produkte, die für Sie ganz wichtig sind. Eines davon ist im Museum of Modern Art in New York zu sehen, diese Lampe Mayday. Können Sie mir die beschreiben und sagen, wieso die für Sie so wichtig ist und wie Sie sie entworfen haben?
Um die Lampe Mayday zu beschreiben, würde ich sagen, sie ist ein Werkzeug, mehr Werkzeug als Lampe. Das war so eine Idee damals. Lampen haben Typologien, es gibt die Küchenlampe, die Nachttischlampe, die Wandlampe. Ich wollte mich nicht so recht mit keiner dieser festgelegten Typologien anfreunden und hatte die Vorstellung einer Lampe eher wie eine Taschenlampe oder einem Werkzeug. Man braucht Licht an ganz unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Situationen und kann man nicht eine Lampe machen, die genau immer greifbar ist, einfach zu installieren ist, dann an diesen Orten und irgendwie funktioniert. Damals, das sind 1998, 99. Damals war Licht noch ganz einfach. Das war eine Fassung mit einer Glühbirne. Und die Lampe hat man darum herum gebaut. Und so ist diese Lampe auch relativ einfach noch. Es gibt diesen kegelförmigen Reflektor um die Glühbirne herum. Der ist aus Kunststoff. Und auf dem Kegel oben montiert ist ein großer Griff. Das macht die Lampe schon zum Werkzeug, der Griff. An dem Griff ist ein Haken, an diesem Haken kann man die Lampe aufhängen. An dem Griff und dem Haken sind zwei diagonal wegstehende Dorne. An diesen Dornen kann man das Kabel extra lang, 6 Meter lang, aufwickeln.
Und warum ist Ihnen so wichtig? Warum bezeichnen Sie dieses als ein persönliches Objekt?
Die Mayday-Lampe hatte damals ganz viel mit meiner eigenen Lebenssituation zu tun, also irgendwie nicht festgelegt. Mobil, unkompliziert, schon gar nicht konservativ, also in diesem Sinne, die Dinge mussten nicht so sein, wie man sich vorstellt, dass sie sein müssten, sondern der Versuch, Dinge so umzunutzen, das war damals so meine Weltanschauung.
Also Sie reden sehr offen eigentlich über Ihre Inspirationsquellen oder Ihre Art, wie Ihre Objekte dann wirklich von Ihnen erfunden, gefunden werden. Ich habe das selten erlebt, dass ein Künstler sich so auch in den Kopf oder eben in die Seele reingucken lässt. Auch in der Ausstellung im Vitra Design Museum, in Ihrer großen Einzelausstellung Panorama, haben Sie den oberen Stock, also einen Raum, auch sehr assoziativ mit einer Gedankenkette geht der Betrachter, die Betrachterin damit, wie sie aus sie umgebenden Gegenständen, Erlebnissen bis zurück zur Kindheit dann je nachdem in eine Form fließen, in ein neues Objekt. Das ist, denke ich, sehr speziell. Haben Sie da keine Berührungsängste, so in Ihren Schaffensprozess sich reingucken zu lassen?
Also in dem Moment, die Ausstellung stellt ja etwas dar, was schon geschaffen ist. Also dann diesen Prozess nachzubilden oder darüber zu sprechen, das ist einfach oder dort habe ich keine Berührungsangst. Was ich überhaupt nicht kann, ist während dieser Denkphase, der Schaffensphase, da ist für mich alles sehr, sehr fragil und muss ich auch so einen Schutz finden für mich, für meine Gedanken, für das, was da entsteht. Ich habe im Büro eine Struktur gefunden, wie ich ab einem bestimmten Moment, diesem ersten Strohhalm-Handlauf, den man hat, so als etwas, wo man denkt, so hier fängt es an, konkret zu werden. In dem Moment beziehe ich einen Assistent bei mir im Büro ein. Das sind Leute, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, denen ich vertraue, wo ich so spüre, also diese Intimität, die kann ich da tatsächlich noch bewahren. Und mir ist dann der Assistent als Partner wichtig, auch als so eine Art von Abgleich oder
so eine Art Sparring-Partner?
So ein Sparring-Partner, so ein Dialog, bei dem ich die Möglichkeit habe, meine eigenen Gedanken zu prüfen. Aber bevor dieser Prozess dann wirklich nach draußen geht, also zu dem Kunden zum Beispiel, andere Leute, sogar andere, die anderen Mitarbeiter im Büro einschließt, das dauert eine gewisse Zeit, bis ich mich sicher fühle. Es gibt diese ersten Phasen, die sind tatsächlich, finde ich, sehr, sehr fragil. Und ich bin extrem vorsichtig, wie ich damit umgehe. Also wenn ich jetzt offen darüber spreche, erklärt sich das damit, dass für mich dieser Prozess abgeschlossen ist und ich damit umgehen kann.
Sie nehmen die Inspiration, wenn man eben schaut, was Sie über das preisgeben, auch von Dingen aus der sogenannten Vergangenheit. Man sieht eine Teekanne, man sieht ein Reklamheft, man sieht also auch Gegenstände, die Sie privat begleiten. Was geben Ihnen diese Dinge? Was erzählen solche alten, gebrauchten Objekte?
Ich glaube, zunächst mal mache ich gar keinen Unterschied zwischen den alten und den neuen Dingen. Die alten sind vielleicht zeitlich gesehen alt, aber in dem, was sie darstellen, sind sie für mich deshalb interessant, weil sie irgendwas transportieren oder von ihrer Idee her für mich ganz aktuell, spannend und oder modern sind. Und ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, sehr viel älteren Vater, einer jüngeren Mutter. Bei uns zu Hause in meiner Kindheit, das ist die Erinnerung, in dem Elternhaus haben sich diese Dinge, die alten und die neuen, immer schon vermischt. Und für mich hat das so eine Natürlichkeit. Und deshalb mache ich auch bei diesen Dingen, die da in der Ausstellung, in der Vitrine sind, die alten und die neueren, mache ich noch nicht mal einen Unterschied. Also es geht mir eigentlich um die Idee, die dahinter steckt, die Geschichte, die für mich Bedeutung hat.
Entsteht denn an dieser Reibungsfläche von alt und neu das neue Design?
Ja, Design hat immer auch, also das neue Design, das Design, was für Zukunft gedacht ist, hat natürlich immer was auch mit der Vergangenheit zu tun. Design ist Teil einer Evolution, also in den wenigsten Fällen fangen wir irgendwie bei Null an, erfinden irgendwas völlig Neues. In den meisten Fällen entwickeln wir etwas, was es schon gibt. Wir entwickeln das weiter, wir überdenken das. Manchmal sind diese Eingriffe ganz gering. Manchmal können Projekte auch zu größeren Entwicklungssprüngen, größeren Veränderungen, auch Brüchen führen. Das ist auch möglich. Aber der Prozess Design hat immer so im Blickfeld so auch das, was es schon gibt und in die Zukunft gerichtet. So wie kann das weitergehen?
Aber trotzdem, also Sie haben Ihre Objekte, Sie sind ein Industriedesigner, ein Designer, der sehr gerne mit neuen Materialien sich auseinandersetzt, der eben vielleicht schon Holz verwendet, aber eben auch irgendwelche neuartigen Kunststoffe, neuartige Fertigungstechniken. Inwieweit ist diese neue Technologie für Sie auch fürs Design entscheidend?
Also das Material und Fertigungstechnologien interessiert mich immer schon. Das hat mich zum Handwerk gebracht, zu wissen, was ist ein Material dann wirklich und wie funktioniert das, wie verarbeitet man Material.
Also als Sie Schreiner wurden, wollten Sie auch wissen, was macht man mit Holz?
Genau, als Schreiner ist es das Holz und dann die entsprechenden Werkzeuge, die Maschinen dazu, die Möglichkeiten, Holz zu verbinden, zu fräsen, zu formen. Das habe ich in der Schreinerlehre gelernt und ich glaube, dieses Wissen, diese Erfahrung an dem einen Werkstoff lässt sich auch übertragen auf andere Dinge. Und natürlich interessiert mich über Holz hinaus eigentlich alles an Material und daran angeschlossen auch alle die entsprechenden Werkzeuge, die dazugehören, Prozesse. Das interessiert mich. Somit interessieren mich neue Werkstoffe, wenn es die gibt, neue Verfahren. Aber nie in dem Sinne, dass es nur darum geht. Also es gibt jetzt Verbundwerkstoffe, Carbon, das sind die Materialien der Zukunft. Also machen wir einen Stuhl aus diesem Material. Ich finde, der Holzstuhl oder der Stuhl aus Stahlrohr sind genauso gültige, moderne, spannende Stühle, wie der aus Carbon sein könnte. Die Leidenschaft, das Interesse für solche neuen Materialien muss auch im Verhältnis stehen dazu, was macht man damit. Und ich finde immer, von daher, die Materialwahl hat etwas mit dem Produkt und der Verhältnismäßigkeit der Anwendung zu tun. Manchmal führt einen das zu diesen neuen Materialien, die sind spannend, Und manchmal geht es eben genau gar nicht darum, sondern da macht man Objekte durchaus neu, sind neu gedacht, aber mit ganz herkömmlichen Materialien.
Und da sind Sie ja auch so ein bisschen spezialisiert drauf, oder eines Ihrer Markenzeichen ist ja auch, dass Sie Werkstoffe nehmen und die anders benutzen. Mir fällt da ein, diese Vase aus Porzellan, die Sie gemacht haben und eine Ausstandstechnik eigentlich dafür verwendet haben, so Löcher reingemacht, die man mit Porzellan ja eigentlich nicht verbindet. Was fasziniert Sie an solchen Prozessen?
Ja, bei Materialien, welche auch immer das sind, interessiert mich immer so viel wie möglich zu wissen. Also über das Material, über die Verfahren, die Techniken, in dem Fall Porzellan, natürlich auch über den Handwerker. Was kann der? Was kann der machen, einfach durch seine Fertigkeit, Geschicklichkeit und diese Lochvase für die Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Das ist wirklich eine Manufaktur, da wird alles sehr von Hand gemacht. Hat mich fasziniert, wie die Handwerker tatsächlich gewisse alte historische Dinge, die dort immer noch produziert werden, Löcher oder freie Formen ausschneiden können mit dem Messer. Und das habe ich übertragen auf dieses Objekt, die Lochvase. Die Löcher sind im Grunde viel banaler als Form, als das, was die eigentlich können. Da gibt es wunderbare barocke Formen, Gefäße, wo die auch so eine Art von Korbgeflecht ausschneiden. Das können die. Meine Lochvase ist dann irgendwie, finde ich, zeitgemäßer. Das ist so eine Interpretation rein formal. Aber diese Fertigkeit findet da trotzdem ihre Anwendung und das hat mich gereizt.
Und da entsteht ja auch wieder so eine Reibungsfläche. Man nimmt ein Material und spielt eigentlich mit den Gewohnheiten. Ihr Design wirkt deswegen extrem modern. Also Sie machen modernes Design. Was soll Design Ihrer Meinung nach heute?
Na, das ist eine wirklich schwierige Frage. Was soll Design heute? Design ist heute natürlich viel, viel mehr als die vielleicht klassische Vorstellung. Der Designer ist der Formgeber, also jemand, der einem Objekt Form gibt. Und wir haben jetzt auch sehr viel genau über diesen Aspekt der Arbeit gesprochen. Das ist auch immer noch so. Aber heutzutage, das moderne Design geht weit über dieses Formgeben hinaus. Design ist auch der Denkprozess des Designers, also Design Thinking.
Was meint das?
Design Thinking ist eine Form des analytischen Denkens, würde ich sagen, eine Form der Logik, eine Form, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen, verständlich und lesbar zu machen. Und das fordert auch eine gewisse Form von Kreativität. Und das ist dann der Designaspekt. Und genau aus dieser Vielfalt, Komplexität an Informationen, Wissen, Möglichkeiten zu schöpfen, kann das, glaube ich, nicht anders beschreiben. Das ist eine kreative Leistung.
Also das Designprodukt ist dann effektiv auch das Produkt dieser Analyse, dieser Einordnung des Lebens, des Lebensentwurfs. Wir designen unser Leben, das wäre wieder so eine Weiterdrehung des Begriffs. In Ihrer Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein, Panorama heißt sie, zeigen Sie solche Überlegungen ja auch szenisch im Raum. Es gibt Ihre Überlegungen zum Lebensraum, zur Arbeitswelt und zum öffentlichen Raum. Darin sehen wir in szenografischen Räumen dann Ihre Produkte drin. Sehr beeindruckend, finde ich, gelingt das im ersten Raum, Life Space heißt der, also der Lebensraum. Man sieht eine Aussicht auf den Flughafen, man sieht ein Vivarium oder die Natur eingesperrt in einem Fenster. Und so wie eine Bühne mit ganz vielen Steckdosen und Schaltern sieht man so einzelne Elemente. Wie sieht das moderne Leben für Sie in Zukunft also aus?
Also dieses szenische Bild oder das Bühnenbild, die Szenografie in der Ausstellung, ist eine Möglichkeit. Was wäre, wenn? Mir war es wichtig, so eine Möglichkeit tatsächlich konkret darzustellen, auch wenn sie natürlich vieles ausschließt und unvollständig ist. Ich finde, in der Diskussion gerade um Zukunft ist die Festlegung, das Konkretmachen fast wichtiger als diese Unverbindlichkeit. Unsere Zeit heute ist so unverbindlich. Wir argumentieren immer, ja, es könnte so und so und so sein. Ich war der Überzeugung, dass die Ausstellung, wenn sie Diskussion stiftet oder stiften kann, dann muss sie sich auch irgendwie festlegen, auch auf die Gefahr hin, dass ich auch das Falsche behaupte oder etwas, was sozusagen polarisiert.
Aber das heißt, also bleiben wir mal ganz konkret bei Ihren Aussagen oder bei Ihren Überlegungen. Der Mensch wird in Zukunft sehr mobil sein. Sein Zuhause ist mitzunehmen, auch entfremdet von persönlichen Eindrücken. Also man kann sein Leben irgendwo einstecken und dann funktioniert's.
Ja, so ein bisschen ist das Szenario so. Es ist also ein Raum, der dargestellt sehr, sehr anonym, technisch ist, so eine Art von, das ist ein Raum, den man besetzt, den findet man vor, in den zieht man ein, ohne viel machen zu wollen. Also es ist nicht der Ort, den man sich so komplett baut. Es ist ein anonymer Ort, in den ziehe ich ein. Und wie kann ich an diesem anonymen Ort möglichst schnell, einfach, genau diese Qualität von privatem, persönlichem herstellen, dass dieser Raum meiner wird.
Dieser entwurzelte oder sagen wir mobile Mensch, den Sie da in Ihrer Installation skizzieren, steht für mich eigentlich ein bisschen im Widerspruch zu Ihrem Schaffen als Designer, der eben sein Umfeld braucht. Inwieweit ist das Design, das Sie entwerfen, für Sie ganz persönlich auch aus dem Umfeld zu nehmen? Sie leben in München und Sie leben jetzt ins Blaue hinaus gesagt nicht im Amazonasgebiet. Das beeinflusst Ihr Design wesentlich, nehme ich an.
Ja, absolut. Also das Umfeld prägt und beeinflusst mich natürlich schon von Kind auf. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe dann in England gelebt, mal in Spanien. Jetzt lebe ich in München und Berlin und natürlich prägt das und ich glaube, nur wenn ich diese Einflüsse auch akzeptiere, bin ich ehrlich. Und das zeichnet meine Arbeit aus, eben genau, dass ich ehrlich mit genau diesen echten Einflüssen arbeite und nicht versuche, Dinge zu interpretieren, zu verstehen, mir künstlich anzueignen, die nicht zu mir gehören. Ich glaube, Design hat so viel mit dem Leben, mit dem echten Leben zu tun, dass ich als Designer auch dieses echte Leben leben muss. Und dieses echte Leben, was ich lebe, das hat Einfluss auf meine Arbeit. Das ist natürlich einschränkend, aber dennoch unendlich in den Möglichkeiten. Also selbst mein winziger Kosmos ist ja riesig und verändert sich vor allem ständig. Also diese Materie, Leben, mit der wir da arbeiten, die ist ja in ständigem Fluss und Veränderung, Bewegung. Und deshalb sehe ich also in dieser geografischen, kulturellen Einschränkung keine Einschränkung.
Also indem Sie Ihr echtes Leben leben, daraus Ihre Inspiration ziehen und Produkte für uns schaffen, verorten wir uns auch wieder in unseren Welten. Ganz herzlichen Dank, Konstantin Grčić, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch. Danke.
Das war Reflexe. Mein Name ist Noemi Gradwohl. Diese Sendung finden Sie auch im Internet unter srf.ch. Die Ausstellung Panorama ist im Vitra Design Museum in Weil am Rhein noch bis Mitte September zu sehen. Zu Konstantin Grčićs Ausstellung und Werk ist ein umfangreicher Katalog erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.